Also, normalerweise ist es doch so, wenn wir uns historische Heldenfiguren anschauen oder, sagen wir mal, moralische Vorbilder, dann suchen wir unbewusst immer nach absoluter Klarheit.
Ja, total. Man will das in so eine Schublade stecken können.
Genau, das ist so ein bisschen wie in der Medizin. Weißt du, du fällst hin, brichst dir den Arm und das Röntgenbild zeigt dann diese markante, zackige weiße Linie. Und man weiß einfach exakt, ah, da ist der Bruch.
Es ist beruhigend.
Weil es halt komplett binär ist. Man hat ein klares Raster für richtig und falsch und das Leben wirkt plötzlich total übersichtlich.
Absolut. Aber, und das ist das große Aber heute, wenn man quasi das Skalpell ansetzt und in die Welt der antiken Geschichte eintaucht, also ganz speziell in die Welt der biblischen Patriarchen, dann zerbricht dieses metaphorische Röntgengerät gefühlt in tausend Teile.
Oh ja, da verschwimmen die Linien massiv. Und wie? Wir blicken da auf eine moralische Landschaft, die dermaßen trübe und komplex ist, dass unsere modernen Kategorien eigentlich völlig versagen.
Mhm.
Nehmen wir zum Beispiel Abraham. In einem Moment ist er der ultimative, strahlende Gigant des Glaubens und direkt im nächsten liefert er seine eigene Frau an einen fremden König aus, nur um seine eigene Haut zu retten.
Was aus heutiger Sicht ein absoluter moralischer Totalausfall ist.
Definitiv. Und genau deshalb knöpfen wir uns auf unserer heutigen Entdeckungsreise die Vorlesungstranskripte von Dr. Robert Verneuil zur alttestamentlichen Geschichte vor. Sein Fokus liegt dabei auf Genesis 22.
Also der berüchtigten Akeda, der Bindung Isaaks.
Richtig. Und unsere Mission für diese wirklich intensive Quellenanalyse heute ist es, herauszufinden, wie diese scheinbar völlig unvereinbaren Erzählungen aus unfassbarem Vertrauen, moralischem Versagen und archaischen Gesetzen am Ende tiefgreifende historische und menschliche Wahrheiten offenbaren.
Eine ziemliche Achterbahnfahrt.
Genau. Und hey, egal, ob du jetzt der absolute Theologie-Nerd bist oder diese Geschichten heute vielleicht zum allerersten Mal hörst, wir nehmen dir hier die schwere akademische Kost komplett ab. Wir fokussieren uns heute einfach auf die echten Aha-Momente.
Und ich glaube, genau an diesem Punkt müssen wir auch direkt in diesen ultimativen Konflikt einsteigen. Denn Genesis 22 ist ja nicht einfach nur ein kleiner Test.
Nein, das ist eine Zerreißprobe.
Es ist eine existenzielle Zerreißprobe, genau. Gott befiehlt Abraham da allen Ernstes, seinen eigenen Sohn Isaak mit eigenen Händen zu opfern. Und um das Ausmaß von diesem Befehl wirklich zu durchdringen, müssen wir uns die bittere Ironie anschauen, die in den Kapiteln davor aufgebaut wird.
Weil es da eben nicht nur um diesen unvorstellbaren Schmerz geht, sein eigenes Kind zu verlieren. Es geht im Kern um den Vertrag, der da zerrissen wird.
Mhm, absolut.
Gott hatte Abraham ja in Kapitel 17 und 21 wirklich unmissverständlich zugesagt, dass seine Blutlinie, also dieser gigantische, generationenübergreifende Bund, exklusiv durch Isaak fortgesetzt wird.
Und das ist wichtig, weil er ja noch einen anderen Sohn hatte.
Richtig, Ishmael. Den hatte er mit der Magd Hagar gezeugt. Aber die Zusage war glasklar. Wirklich nur durch Isaak wird dein Geschlecht Bestand haben.
Und der Text, der baut dieses Versprechen ja wirklich minutiös auf. Immer wieder wird das betont. Und dann, zack, kommt dieser Befehl aus dem absoluten Nichts, der einfach alles negiert.
Stell dir das mal vor. Das ist, als würdest du als Zuhörer von einem allmächtigen CEO so einen wasserdichten, lebenslangen Vertrag bekommen.
Mhm.
Alles ist unterschrieben. Deine Zukunft, das Überleben deiner ganzen Familie ist für Generationen gesichert. Und am nächsten Tag ruft exakt derselbe CEO bei dir an und verlangt, dass du diesen wunderschönen Vertrag höchstpersönlich in den Schredder steckst.
Ja, das ist ein schreckliches Paradoxon.
Also für Abraham müssen hier doch buchstäblich Welten kollidiert sein. Das unumstößliche Wort Gottes aus der Vergangenheit gegen diesen scheinbar völlig irrationalen, ja fast grausamen Befehl in der Gegenwart.
In genau dieser Spannungsthematik taucht dann in den Quellen ein zentrales Motiv auf. Auf dem Weg diesem Berg hinauf fragt der junge Isaak ja ganz sachlich nach dem Lamm für das Brandopfer.
Das bricht einem echt das Herz.
Total. Also das Holz ist da, das Feuer ist da, aber das Opfertier fehlt halt. Und Abrahams Antwort lautet schlicht, Gott wird versorgen.
Mhm.
Und später dann, als dieser Engel Abrahams Hand im allerletzten Moment stoppt und tatsächlich ein Widder da im Gestrüpp gefunden wird, nennt Abraham diesen Ort Jehova Jireh.
Jehova Jireh, genau. Das wird ja meistens so als der Herr wird versorgen übersetzt. Aber die Vorlesung von Dr. Verneuil, die geht hier sehr detailliert auf die linguistischen Wurzeln ein. Und das verschiebt die Bedeutung massiv, oder?
Ja, das ist eigentlich der linguistische Schlüssel zu dieser ganzen Szene. Das hebräische Verb, das hier verwendet wird, bedeutet nämlich buchstäblich sehen.
Okay, also nicht versorgen.
Nein, die präzisere Übersetzung wäre also, Gott wird nach etwas sehen. Oder auch, auf dem Berg des Herrn wird es gesehen werden.
Ach.
Und das ist entscheidend. Es verlagert das Bild von so einem fordernden, fast schon sadistischen Tyrannen hin zu einem Gott, der die existenzielle Not genau in diesem Moment im Blick hat und dann eben entsprechend eingreift.
Wobei wir da sofort bei einem wirklich riesigen logischen Stolperstein sind, der mir beim Lesen der Transkripte direkt ins Auge gesprungen ist.
Welcher?
Naja, in Vers 12, da ist das Messer ja quasi schon in der Luft. Und Gott sagt, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest.
Ah, ja.
Ich meine, wenn wir hier von einem allwissenden Gott sprechen, dann ergibt dieser Satz null Sinn. Ein allwissendes Wesen muss doch keinen Test durchführen, um irgendein Ergebnis zu erfahren, das es ohnehin schon kennt.
Das ist ein sehr klassisches Problem, wenn man diese antiken theologischen Texte mit so einer rein wörtlichen modernen Logik liest. Dr. Fonoy erklärt diesen speziellen Moment als einen Anthropomorphismus.
Ein Anthropomorphismus?
Genau. Das bedeutet einfach, der Autor nutzt hier ganz bewusst eine zutiefst menschliche Ausdrucksweise, um die eigentlich unfassbaren Eigenschaften Gottes für den damaligen Leser irgendwie greifbar zu machen.
Okay.
Gott projiziert hier sozusagen menschliche Erkenntnis auf sich selbst. Aber in seiner Allwissenheit kannte Gott die Stärke von Abrahams Glauben natürlich schon vorher.
Also heißt das im Umkehrschluss, dieser Test war gar nicht für Gott?
Nein.
Er war eigentlich für Abraham selbst.
Exakt. Abraham musste diese Grenzerfahrung physisch und auch psychisch komplett durchleben, um das volle Ausmaß seines eigenen Vertrauens überhaupt erstmal zu realisieren.
Verstehe.
Weil Theorie reicht halt nicht, wenn es um das Fundament von einem ganzen Volk geht. Er musste den Glauben in der Praxis beweisen, um sich selbst zu formen.
Okay, das leuchtet auf einer psychologischen Ebene vielleicht ein. Aber selbst wenn wir diesen Nutzen für Abraham anerkennen, wir müssen über das Wie sprechen.
Ja, klar.
Weil wir reden hier am Ende des Tages immer noch über den Befehl zu einem Menschenopfer. Und wenn wir uns den historischen Kontext ansehen, das Gesetz des Alten Testaments verurteilt Menschenopfer, wie sie in diesen benachbarten Kulten um den Gott Moloch praktiziert wurden, aufs Allerschärfste.
Absolut.
Und das bringt uns direkt in eine hochspannende ethische Debatte aus unseren Quellen, nämlich diesen intellektuellen Schlagabtausch zwischen den Theologen Walter Kaiser und Gerhardus Voss.
Oh ja, und das ist eine Debatte, die wirklich den Kern von unserem modernen Unbehagen mit dieser ganzen Geschichte trifft. Walter Kaiser argumentiert in seinem Buch über alttestamentliche Ethik sehr nachdrücklich, dass der Text vom Erzähler, und zwar von der allerersten Sekunde an, explizit als Test deklariert wird.
Mhm, okay.
Kaiser warnt davor, sich immer isoliert auf diesen Horror des anfänglichen Befehls zu fokussieren. Denn wenn man das tut, wirkt Gott zwangsläufig sadistisch und trügerisch. Kaiser fordert stattdessen, wir müssen die Erzählung von ihrem Ende her lesen.
Also der Fokus liegt auf der Auflösung.
Genau. Die eigentliche Pointe der Geschichte ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und die zeigt sich ja genau darin, dass er eben das Ersatzopfer stellt und das Menschenopfer gerade verhindert.
Ja, das ist die eine Seite. Aber ich habe in den Quellen auch gesehen, dass Gerhardus Voss da völlig gegenhält. Und zwar mit einer These, die wirklich, also die ist schwer zu schlucken.
Ja, Voss ist gar sehr provokant.
Total. Voss stellt im Grunde die Behauptung auf, dass dieser Text das Menschenopfer im Abstrakten gar nicht prinzipiell verurteilt.
Mhm.
Seine Logik ist, Abraham war vollkommen bereit, sündiges menschliches Leben, also in dem Fall Isaak, hinzugeben. Und genau das wird ihm als ultimative Gerechtigkeit angerechnet. Voss sieht in dieser Szene tatsächlich den ganz frühen Vorläufer für das Konzept der Blutsühne.
Vielleicht sollten wir diesen Begriff kurz für den Zuhörer einordnen. In dieser theologischen Denkweise ist es so, dass die Trennung zwischen Gott und Mensch, was ja aus dem sogenannten Sündenfall resultiert, also der Abkehr des Menschen von Gott, dass diese Trennung ein ultimatives Opfer erfordert, um die Beziehung wiederherzustellen.
Und Blut steht dann für das Leben.
Richtig, Blut steht hier für Leben. Und Funkes zieht die Linie eben so, dass Abrahams Bereitschaft, dieses Leben zu geben, dieses spätere Sühnekonzept quasi vorwegnimmt.
Woraufhin Kaiser ihm theologisch aber auch sofort den Stecker zieht.
Ja.
Weil Kaisers Gegenargument ist absolut bestechend. Er fragt, wie könnte ein völlig normales, fehlerhaftes menschliches Leben nach diesem Sündenfall überhaupt jemals als makelloses Ersatzopfer für Gott dienen?
Das ist der wunde Punkt bei Funk.
Das funktioniert in der inneren Logik des Textes ja gar nicht. Ein sündiger Mensch kann schlichtweg keinen anderen sündigen Menschen loskaufen.
Genau. Und Dr. Verneu liefert da in der Vorlesung noch einen anderen, sehr spannenden Erklärungsansatz, indem er die Parallele zum Neuen Testament zieht, also zu Golgatha.
Ah, okay.
Er vergleicht Abrahams Bereitschaft, seinen Sohn hinzugeben, mit Gottes späterer Bereitschaft. Und er verweist da auf den Hebräerbrief im Neuen Testament.
Was steht da?
Der argumentiert, Abraham war dermaßen von Gottes Versprechen besessen, dass er quasi rational kalkulierte, wenn Gott verlangt, dass ich Isaak töte, aber mir gleichzeitig fest verspricht, dass durch Isaak meine Linie weitergeht, ja, dann muss Gott ihn zwangsläufig von den Toten auferwecken.
Wow, okay, das ist also der absolute Höhepunkt des Glaubens an eine göttliche Logik, die die menschliche Biologie komplett übersteigt.
Richtig.
Das ist theologisch natürlich alles sehr elegant hergeleitet von diesen Gelehrten. Aber ganz ehrlich, ich muss hier ansetzen, weil diese Debatte für mich einen massiven blinden Fleck hat.
Hau raus.
Macht dieses Etikett, Test, das Kaiser da so betont, die Realität für den Zuhörer oder für die Beteiligten wirklich besser?
Naja.
Ich meine, wenn mich jemand an den Rand des Wahnsinns treibt, mich psychologisch zwingt, einem geliebten Menschen etwas Schreckliches anzutun, nur um dann im allerletzten Moment Stopp zu rufen, das hinterlässt doch fundamentale, tiefe Schäden. Übersieht diese ganze akademische, theologische Debatte nicht völlig das nackte, menschliche Trauma dieser Vater-Sohn-Beziehung?
Weißt du, ehrlich gesagt, selbst wenn man das jahrelang studiert, bleibt diese Passage zutiefst verstörend. Da gibt es nichts schön zu reden. Es zwingt uns einfach, unsere modernen ethischen Sensibilitäten mit einem antiken Text abzugleichen, der in einer völlig anderen Realität operiert.
Mhm.
Das Trauma, von dem du da sprichst, das wird im Text selbst natürlich nicht psychologisch ausformuliert, weil antike Texte so einfach nicht funktionieren. Die interessieren sich nicht für Traumatherapie. Aber das Unbehagen, das wir empfinden, ist total berechtigt. Es zeigt uns nämlich, dass diese Figuren echte Menschen in unfassbaren Extremsituationen waren und eben keine glatt gebügelten, perfekten Märchenfiguren.
Das ist der perfekte Übergang. Denn es ist ja fast schon ironisch, wir haben hier einen Mann, der auf diesem Berg steht, bereit, seinen Sohn im unerschütterlichen Vertrauen auf eine göttliche Auferstehung zu opfern. Und wenn wir auf der Zeitachse nur ein bisschen zurückgehen, sehen wir exakt denselben Mann, der vor lauter Panik um sein eigenes Leben völlig einknickt und jegliches Vertrauen über Bord wirft.
Ja, das ist der krasse Kontrast.
Schauen wir auf Genesis 12 und Genesis 20. Die berüchtigte Sie-ist-meine-Schwester-Taktik.
Oh ja, diese beiden Episoden, die kratzen den Lack des strahlenden Helden wirklich bis aufs Blech ab.
Aber sowas von.
In Genesis 12 treibt eine Hungersnot Abraham nach Ägypten, direkt an den Hof des Pharaos. Und in Genesis 20 wiederholt sich das Ganze fast identisch in der Stadt Gerar bei König Abimelech. Und in beiden Fällen ist Abraham so verängstigt, dass er seine eigene Frau Sarah schlichtweg als seine Schwester ausgibt.
Das Kalkül dahinter ist aus unserer heutigen Sicht natürlich völlig absurd, aber aus seiner damaligen Sicht extrem pragmatisch.
Mhm.
Er sieht, wie wunderschön seine Frau ist und hat regelrecht Todesangst, dass diese mächtigen Herrscher ihn einfach abmurksen und sie in ihren Harem aufzunehmen.
Genau, das war die Angst.
Er kalkuliert also, okay, wenn ich als ihr Bruder auftrete, dann werde ich nicht nur am Leben gelassen, sondern vermutlich noch fürstlich mit Reichtümern überhäuft, um mich milde zu stimmen. Was technisch gesehen ja sogar eine Halbwahrheit war, denn Sarah war die Tochter seines Vaters, aber von einer anderen Mutter.
Ja, es war eine technische Halbwahrheit, aber die klare Intention dahinter war massive Täuschung. Und hier liegt die eigentliche historische Tragik, finde ich. Abraham bringt durch diese Feigheit exakt die Blutlinie in Lebensgefahr, für die er dann später in Kapitel 22 so extrem viel riskieren soll.
Stimmt.
Er liefert den einzigen Kanal, durch den der verheißene Erbe kommen muss, fremden Königen aus. Er sabotiert den göttlichen Plan im Grunde selbst. Aber der Text zeigt uns dann, dass Gott in beiden Fällen eingreift, bei Abimelech sogar durch so einen bedrohlichen Traum. Gott beschützt Sarahs Reinheit, damit später einfach nicht der geringste Zweifel an der Vaterschaft Isaaks aufkommen kann.
Gottes Souveränität triumphiert hier also komplett über Abrahams menschliches Totalversagen.
Genau so ist es.
Was mich an dieser Geschichte, also ganz speziell an der zweiten Episode in Gerar,
völlig fassungslos gemacht hat, ist das Timing.
Oh ja, das Timing ist heftig.
Ich meine, beim ersten Mal in Ägypten sagt man vielleicht noch, okay, Anfängerfehler. Daraus hat er hoffentlich gelernt. Aber er liefert sie da ernsthaft noch ein zweites Mal aus. Und wenn wir Genesis 17 und 18 daneben legen, wird die Geburt Isaaks für, ich zitiere das mal aus den Quellen, diese bestimmte Zeit dem nächsten Jahr angekündigt.
Und genau da baut Dr. Verneu eine hochinteressante Brücke in seinem Transkript. Diese spezifische hebräische Formulierung für diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr taucht nämlich exakt so im zweiten Buch der Könige, Kapitel 4, auf.
Worum geht's da?
Dort geht es um den Propheten Elisa und die Schunemitin, der nach jahrelanger Kinderlosigkeit plötzlich doch noch einen Sohn versprochen wird. Die linguistische Verbindung zeigt uns also, dass wir uns in Gerar in genau diesem winzigen, absolut kritischen Zeitfenster zwischen der ultimativen Verheißung und der tatsächlichen Geburt befinden.
Das heißt, Abraham riskiert das gesamte Fundament der Geschichte auf den allerletzten Metern, als Sarah vermutlich sogar schon schwanger ist oder ganz kurz davor steht.
Ja, genau das. Es ist unfassbar.
Also man muss sich bei all diesen familiären und politischen Dramen natürlich auch mal die Frage stellen, wie greifbar, wie historisch fundiert ist das eigentlich alles? Wir reden hier von Sarah, die in einem Alter, in dem andere wirklich längst Urgroßmütter sind, anscheinend noch so begehrenswert ist, dass Pharaonen wegen ihr zum Mörder werden könnte.
Ja, das klingt erstmal unlogisch.
Und passen diese ganzen kleinen Details überhaupt in diese archäologische Ära?
Wenn wir diese scheinbaren Ungereimtheiten untersuchen, stoßen wir direkt auf das Altersparadoxon. Abraham war 75 und Sarah 65, als sie Haran verließen. Isaak wird dann geboren, als sie 190 sind. Und Sarah stirbt laut dem Text schließlich mit 127 Jahren.
Ein biblisches Alter eben.
Genau. Und Dr. Verneu stellt hierzu eine wirklich faszinierende biologische Überlegung an. Wenn die durchschnittliche Lebenserwartung in dieser spezifischen Epoche oder, sagen wir mal, für diese spezifische genetische Linie so massiv höher war, dann verschob sich ja zwingend auch die gesamte biologische Uhr.
Ah, okay. Die Proportionen verändern sich also einfach.
Genau das. Die Menopause trat dann vielleicht nicht wie heute mit Mitte 40 ein, sondern erst mit 75. Und in diesem biologischen Verhältnis ist es dann gar nicht mehr abwegig, dass eine Frau mit 65 oder selbst mit 90 noch eine außergewöhnliche Vitalität und Schönheit besaß.
Das ist eigentlich total logisch, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, und Dr. Verneu verweist da zur Veranschaulichung auch auf extreme, aber eben gut dokumentierte Fälle der Neuzeit. Wie eine Frau namens Florence, die in einem Pflegeheim in Lansdale, Pennsylvania, mit sage und schreibe 114 Jahren verstarb. Extremes Alter ist biologisch also durchaus möglich. Und wenn wir den Rahmen verschieben, passen auch die physischen Beschreibungen von Sarah plötzlich wieder in ein realistisches Bild.
Weißt du, ich dachte zuerst auch, Abrahams panische Angst, dass der Pharao ihn einfach so umbringen lässt, sei völlig überzogen und paranoid. Aber die archäologischen Arbeiten von Joseph Free zeichnen daher ein ganz anderes Bild.
Absolut. Free verweist auf antike ägyptische Papyrusdokumente, die ganz sachlich und trocken belegen, dass Pharaonen exakt das taten. Sie ließen Ehemänner töten, um deren attraktive Frauen gefahrlos an den königlichen Hof zu holen.
Krass.
Abrahams Angst basierte also nicht auf irgendwelchen Wahnvorstellungen, sondern auf knallharter realpolitischer Erfahrung. Das rechtfertigt seine Lüge moralisch natürlich in keiner Weise, aber es liefert uns zumindest die Erklärung für diese nackte Panik.
Und wo wir gerade bei den archäologischen Entdeckungen von Joseph Fries sind, er hat ja auch dieses riesige theologische und historische Streitthema in Genesis endgültig gelöst, nämlich die Kamele.
Oh ja, die berühmten Kamele.
Jahrelang waren diese Kamele doch quasi das absolute Totschlagargument für Bibelkritiker, oder?
Das war wirklich jahrzehntelang ein massiver Streitpunkt in der Wissenschaft. In Genesis wird ja erwähnt, dass der Pharao Abraham unter anderem Kamele als Geschenk gab.
Ja.
Und Kritiker argumentierten, dies sei ein ganz klarer Anachronismus. Sie gingen fest davon aus, dass Kamele in Ägypten zu dieser Zeit, also im frühen 2. Jahrtausend vor Christus, noch gar nicht domestiziert waren.
Okay, und was folgerten sie daraus?
Die Schlussfolgerung der Kritiker war, wenn Kamele erwähnt werden, muss der Text unweigerlich viele Jahrhunderte später geschrieben worden sein. Es wäre so, als würdest du eine Geschichte über Julius Cäsar lesen und plötzlich tippt er da auf einer Schreibmaschine.
Ein krasser Fehler in der Matrix quasi. Aber Joseph Free hat diese Theorie dann komplett demontiert.
Er hat sie mit harten physischen Beweisen widerlegt, ja. Frees Ausgrabungen und Recherchen förderten tatsächlich Kamelknochen, aus Kamelhaar geflochtene Seile und sogar Kamelstatuetten in Ägypten zutage, die bis in die Zeit vor 3000 vor Christus zurückreichen.
Wow.
Diese Funde bewiesen eindeutig, dass Kamele sehr wohl domestiziert und Teil des damaligen Lebens waren. Ein Detail, das den Text plötzlich wieder fest in der tatsächlichen historischen Epoche der Patriarchen verankerte.
Wahnsinn. Gut, also wir haben verschobene biologische Uhren und wir haben domestizierte Kamele. Aber das absolute moralische Vakuum für unsere modernen Ohren, und das müssen wir besprechen, ist die Geschichte mit Hagar.
Ja.
Als Sarah nach 10 langen Jahren immer noch kinderlos ist, gibt sie Abraham allen Ernstes ihre ägyptische Sklavin Hagar, damit er mit ihr ein Kind zeugt. Wenn man das heute liest, das klingt wie das Drehbuch einer komplett dystopischen Serie.
Es wirkt auf uns zutiefst befremdlich und grausam, das ist völlig klar. Aber das liegt daran, dass wir es durch die Brille unserer heutigen Individualrechte lesen. Im alten Orient war exakt dieses Vorgehen aber geltendes, strukturiertes Recht.
Wirklich?
Ja. Wir müssen verstehen, warum diese Gesetze existierten. Für eine antike Familie war ein Erbe ja nicht nur eine emotionale Erfüllung, es war schlichtweg die Altersvorsorge. Es sicherte den Erhalt des Landes und den Schutz des Stammes vor feindlichen Übergriffen. Ohne Erben zerfiel die gesamte Struktur der Familie.
Und deshalb gab es rechtliche Mechanismen genau für diesen Fall der Unfruchtbarkeit.
Richtig. Der berühmte Codex Hammurabi oder auch die antiken Nuzi-Texte, das sind so Tontafeln, die das Rechts- und Alltagswesen im alten Mesopotamien extrem detailliert dokumentieren, die zeigen genau das. Eine unfruchtbare Ehefrau durfte ihrem Mann eine Sklavin geben, um die Blutlinie zu sichern. Das war ein ganz formaler, vertraglich geregelter Akt zur Existenzsicherung.
Das ist im Grunde ein antiker, absolut knallharter Leihmutterschaftsvertrag. Wir lesen das heute als dieses super intime, von Eifersucht zerfressene Familiendrama. Aber für die Zeitgenossen las sich das wie ein juristischer Präzedenzfall nach geltendem Zivilrecht.
Exakt. Und dieses Recht ging sogar noch weiter und regelte die ganzen emotionalen Kollateralschäden.
Inwiefern?
Naja, wenn diese Sklavin dann schwanger wurde und anfing, sich aufzuspielen oder sich der Herrin gleichzustellen, was ja genau zwischen Sarah und Hagar passierte, dann gab das Gesetz der Herrin ausdrücklich das Recht, sie wieder als Sklavin zu markieren und zu unterwerfen.
Heftig.
Das war so ein alltäglicher rechtlicher Vorgang, dass Dr. Vanoy in seiner Vorlesung sogar ein israelisches Schulbuch im Zeitungsformat erwähnt, die Chronicles News of the Past.
Ah, witzig.
Und dort wird dieses biblische Ereignis wie in einem modernen Gerichtssaal tituliert. Da steht dann, Sarah kontra Hagar Gericht entscheidet für Sarah.
Das ist unglaublich faszinierend, Wahnsinn. Wir haben heute enorm viel Boden abgedeckt. Wir sind bei der Akedah gestartet, dieser extremen Zerreißprobe des Glaubens, und haben die psychologischen und theologischen Mechaniken dahinter analysiert.
Mhm.
Wir sind durch die Minenfelder der Ethik navigiert, wo selbst Experten wie Kaiser und Voss ringen, um den moralischen Schmerz von so einem befohlenen Opfer irgendwie zu erklären. Und wir haben am Ende einen sehr fehlerhaften Protagonisten kennengelernt, der zwischen purem Vertrauen und nackter Feigheit schwankt, dessen Leben aber eben tief in der archäologischen und gesetzlichen Realität seiner Zeit verwurzelt war.
Und weißt du, wenn man sich fragt, warum man sich heute, Jahrtausende später, überhaupt noch mit diesen Quellen beschäftigen sollte, dann liegt die Antwort für mich genau in dieser Fehlerhaftigkeit.
Wie meinst du das?
Wir suchen in unserer Kultur ständig nach makellosen, unfehlbaren Vorbildern, die uns einfach nie enttäuschen. Aber diese antiken Texte verweigern uns das ganz bewusst. Sie präsentieren uns einen ungeschönten, sehr schwachen Helden. Sie zeigen uns, dass solche extremen Charakterprüfungen am Ende das offenbaren, was uns im tiefsten Inneren antreibt.
Mhm, wahr.
Und sie zeigen vor allem, dass Gnade oft genau dann eingreift, wenn das menschliche Versagen am allergrößten ist. Abraham hat den Plan ja fast mehrfach komplett ruiniert, aber das Fundament hielt am Ende trotzdem stand.
Ein wirklich starker Gedanke. Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich dir, der uns jetzt am anderen Ende zuhört, noch eine letzte Überlegung mitgeben. Einfach etwas zum Durchkauen.
Wir haben heute ja sehr detailreich gesehen, wie stark das scheinbar heilige, völlig isolierte Handeln Abrahams von den damals geltenden weltlichen Gesetzen wie eben dem Hammurabi-Kodex geprägt war.
Ja.
Seine Ethik und seine Familienplanung waren tief in der Kultur seiner Zeit verankert. Wenn nun diese epischen Texte, die wir oft als zeitlose Fundamente betrachten, so massiv von den kulturellen Normen der Antike durchdrungen sind, wie viel von unserem eigenen heutigen moralischen und religiösen Verständnis ist dann eigentlich nur ein Spiegelbild der Gesetze und Normen des 21. Jahrhunderts?
Gute Frage.
Verwechseln wir vielleicht auch heute unsere aktuelle, doch recht flüchtige Kulturgeschichte mit der absoluten Wahrheit? Nimm diesen Gedanken gerne mit in deinen Tag. Danke, dass du uns auf diesem Streifzug durch die Geschichte begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.